Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, 16 Uhr und 37 Sekunden. Hier ist die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und heute Nachmittag sprechen wir in der Plattform ja über historische Autos, über die Faszination alter Fahrzeuge. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der damit sehr viel zu tun hat, und zwar vom 356er Club Deutschland. Der Ableger quasi Stammtisch Baden-Württemberg ist das. Das ist der Herr Klaus Schmid, der Vereins- oder Gruppenvorsitzende, wenn man so sagen kann. Herr Schmid, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Schön, dass Sie da sind.
Ja, trotz gut heraus.
Dem heißen Wetter, dass es geklappt hat, dass wir Sie heute bei uns im Studio haben. Wir eine Stunde über Autos, vor allem über die historischen Autos reden. Autos mit der Marke aus Zuffenhausen, einmal oder zweimal sage ich den Namen. Es geht um Porsche. Im Wesentlichen geht es aber um die alten Autos. Also um die, die noch mit Verbrennermotor arbeiten, nicht die Elektroautos, nein, historische Autos, insbesondere eben um die Ära der ganz frühen aus diesem Hause, das ich angesprochen habe, die 356er, die 911er und ein bisschen noch darüber mehr hinaus. Darüber wollen wir ein bisschen mehr erfahren. Ja, aber zunächst mal, Herr Schmid, machen wir immer hier eine kurze Vorstellrunde im Radio. Sagen Sie vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu sich, wer Sie sind, was Sie machen. Sie machen ja nicht nur den Porsche oder beziehungsweise den 356er Club. Einfach ein bisschen was zu sich, so dass die Hörer ein bisschen mehr über Sie wissen und einfach Sie ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, nun, was ist man, wenn man so einen Oldtimer hat? Mir spalle Dinger mal Handwerker. Ja. Der halt von so einem Fahrzeug, das braucht ja nur eine handwerkliche Fertigkeit. Ich selber bin Schreinermeister für ein Unternehmen, Familienunternehmen. Hab selber 4 Kinder. Also da ist auch das Interesse nachher für das Fahrzeug durchaus gegeben. Und habe auch schon wieder 4 Enkelkinder. Bin verheiratet. Ja, alles läuft eigentlich ganz toll. Und naja, man muss halt miteinander leben und das auch miteinander respektvoll umgehen. Und so geht es auch mit den Oldtimer.
Mhm. Wann haben Sie denn Ihre Begeisterung oder Ihre Freude an den alten Autos entdeckt? Ist das auch schon in der Kindheit mit irgendwo erwacht, dass Sie dann auch vielleicht, wie ich, dann vielleicht auch immer zu den alten Autos gesprungen sind, geguckt haben, was ist das für einer und sich dafür dann begeistern konnten? Oder wo kam die Faszination her? Wo haben Sie das wie entdeckt?
Nun, ich komme ja nicht aus Ulm, sondern aus Schorndorf im Remstal. Das ist schon etwa 80 Kilometer von hier. Und im Remstal, ja nun, da ist ja nicht nur der Erfinder vom Automobil oder vom ersten schnelllaufenden Verbrennungsmotor Gottlieb Daimler gewesen, sondern unter anderem der Rennwagenfahrer Paul Ernst Strehle aus Schorndorf. Und der hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und seit ich weiß, dass ein Auto 4 Räder hat, war so ein 356 oder später 911 oder Inbegriff für mich von einem begehrenswerten Fahrzeug.
Es ist natürlich auch, ja, vielleicht ein bisschen, die Fahrzeuge kommen aus Baden-Württemberg und natürlich vielleicht dann auch die Faszination, also zumindest im Schwabenland, glaube ich, ist die Begeisterung für die Fahrzeuge sehr groß. Ich glaube, ja, weiß nicht, natürlich jetzt nach Italien ginge, das sind wieder die springende Pferde, die Ferrari dann sehen. Aber in Deutschland, glaube ich, ist doch, es gibt 2-3 Marken, aber ich glaube eben, das Haus Porsche schon mit eins der führenden, ja, Marken, die irgendwie Faszination vielleicht auch über den und über die Erfolge im Motorsport ausüben. Woher kommt die Faszination?
Die Faszination kommt einfach, dass es aus einer Zeit kommt, in welchem unser Land, unsere Heimat eigentlich am Boden lag. Mhm. Über der Volkswagen Käfer wurde ja erst dieser Porsche 356er entwickelt. Und wer kann sich nicht als Kind meiner Jahrgänge, ich bin Jahrgang 1959, daran erinnern, dass die Eltern nicht hätten einen VW Käfer gehabt. Und dieser Verbrennungsmotor in luftgekühlter Technik, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und das geht dir nie wieder aus den Ohren. wenn es angenehm war. Und es war angenehm. Übrigens will ich auch das ganze Thema Automobilität nicht nur auf die Marke aus Zuffenhausen beschränken, sondern auch, wir haben auch Mercedes-Benz, VW, Audi, wir haben großartige Unternehmen und das ist auch das, was den Wohlstand in unsere Region brachte.
Ja, ich glaube, das muss man auch festhalten, dass unsere Gegend, nein, nicht nur unsere Gegend eigentlich, sondern eigentlich in ganz Deutschland natürlich sehr stark Automobilindustrie und Zulieferindustrie geprägt ist und natürlich im Wesentlichen ganz viel damit auch die Wirtschaft davon abhängt, ob das Auto sich gut verkauft, ob wir wettbewerbsfähig sind, ob der Name deutsches Fahrzeug oder eben die deutsche Autoindustrie in der Welt.
Ja gut, das hat alles seinen Ursprung einfach aus der Nachkriegszeit. Mhm. Da war nichts mehr da und man hat mit dem Käfer, das ja eine Vorkriegsentwicklung war, eben gerade vom Herrn Ferdinand Porsche, da war das natürlich schon etwas, was die Briten nach dem Krieg haben wieder aufleben lassen. Sie fanden das Auto langweilig, sie fanden das auch nicht für den britischen Markt für geeignet und trotzdem gab es diese Käfer und mit diesen Käfern begann ja an sich auch von Paul Ernst Strehle, den will ich ausdrücklich nochmal betonen, auch seine Rennsportkarriere.
Das müssen wir vielleicht für alle diejenigen, die nicht so genau Bescheid wissen, nochmal erklären. Also es gab ja den Herrn Ferdinand Porsche. Ja. Vielleicht, dass man da den Zusammenhang zwischen dem Käfer, dem 356er, der schon ein bisschen Ähnlichkeit hat, vielleicht auch nochmal herleiten. Wie kam es überhaupt dazu, dass dann aus dem Hause Volkswagen dann irgendwo mal als Abkömmling, sage ich mal, die Porsches entstanden sind oder eben die Fahrzeuge entstanden sind, die heute unter diesem Sportwagen-Label die Faszination ausüben?
Volkswagen war ja eigentlich Porsche. Porsche hat ja den Volkswagen im Auftrag der Regierung sicher in einer unsäglichen Zeit als Kraft der Freude Wagen entwickelt. Mhm. Porsche hat aber nicht nur für sich selber gearbeitet, sondern auch für Steyr. Er hat auch gearbeitet für Mercedes. Es gab ja auch schon luftgekühlte Mercedes-Konstruktionen in den 1930er Jahren. Und er war einfach ein sehr genialer Konstrukteur. Mhm. Denkt man nur daran, dass der schon 1903 den ersten elektrobetriebenen Radnabenmotor entwickelt hat.
Also
war auch eine Porsche-Konstruktion.
Aha. Also wenn wir Porsche sagen, meinen wir Ferdinand Porsche. Den legendären Konstrukteur der ersten Fahrzeuge. Das heißt, Sie sagten, VW oder Volkswagen war dann schon dasselbe. Das heißt, ursprünglich hatte Herr Porsche aber mal bei Volkswagen angefangen und dort seine Ingenieurskarriere begonnen, ne?
Nein. Ferdinand Porsche kommt ja eigentlich heute aus dem Tschechien. Mhm. Und das war ja österreichische Monarchie damals und die Wiener haben ihn für sich entdeckt. Er hat ja in Wien studiert, also Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, keine Ahnung, so ganz genau, was er studiert hat, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Aber er war sehr bald dafür bekannt, insbesondere, der hat schon im Haus seines Vaters Elektro eingebaut und hat Dinge gebaut, die man ihm heute gar nicht würde zutrauen. Er hat zum Beispiel die erste Glühlampe in sein Haus der Eltern gebracht. Mhm. Und mit der Elektrizität kam der denn dann auch zu dem Fahrzeug, einen Elektronabenmotor zu bauen. Da wurde er aufmerksam bei solchen Anbietern von Fahrzeugen wie Steyr oder Austria gab es damals, eine österreichische Marke. Und die wurden aufmerksam und die haben ihn dann angestellt als Konstrukteur zum Bau von Fahrzeugen. Ja.
Mhm. Und dann war er also für verschiedene Marken erstmal tätig. Ja. Und dann, wie kam es dazu, dass er sich entschieden hat, dann ein Fahrzeug unter seiner eigenen Verantwortung zu konstruieren, das dann irgendwann auch mal später dann seinen eigenen Namen getragen hat? Also wie ist da genau die geschichtliche Bewandtnis? Also ab wann gibt es dann auch diesen Markennamen, die also diesen Namen des Konstrukteurs trägt? Also was ist dann quasi der erste unter seinem Namen veröffentlichte Wagen wann gewesen und wie kam es da dann dazu?
Also genau genommen wurde er Porsche, also Ferdinand Porsche, redet vom Ferdinand Porsche, rausgeworfen beim Daimler, weil die waren mit ihm nicht zufrieden. Wie alle so Erfolgreichen ist er ein kleiner Dickkopf gewesen. Er wollte immer mit dem Kopf durch die Wand und er dachte immer nur, das, was er macht, ist das Richtige. Mhm. Aber das sehen ja manche, die ihn dafür bezahlen, ja nicht immer genau so und genau richtig. Und er hatte sich dann im Jahre, ich meine 1934, die erste Firma gegründet in Stuttgart. Mhm. Und in Stuttgart entstand dann die Ferdinand Porsche Fahrzeugentwicklung. Und er hatte auch für NSU und für Wanderer und für alle möglichen Marken dieser Zeit auch Fahrzeuge entwickelt, teilentwickelt oder auch nur Motorenteile entwickelt. Und das war dann sein erster Inhalt der gegründeten Unternehmung.
Das heißt, das erste Unternehmen hat nicht nur unter dem eigenen Label sozusagen dann Fahrzeuge entwickelt und dann auf den Markt gebracht, sondern auch für andere. Das heißt, viel Ingenieursleistung made by Ferdinand Porsche ist auch in andere Marken eingegangen und durchaus damit in den Wurzeln anderer Fahrzeugmarken dann irgendwo zu finden.
Ganz genau. Und die Regierung damals in den 1930er Jahren wollte ja das Volk mobilisieren. Mhm. Das kann man jetzt bewerten, wie man das auch will. Und da hat die Regierung Ferdinand Porsche dazu beauftragt, einen Kraft für Freude Wagen zu entwickeln. Mhm. Das war eigentlich der Vorläufer vom Volkswagen Käfer.
Mhm. Und dieses Auto, der Käfer, ist dann ab wann auf dem Markt ungefähr gewesen? Ende der 30er Jahre, oder?
Ja, er kam im Jahr 1938, 1939 auf den Markt. Es wurde aber nur ganz wenige Fahrzeuge an Privatmenschen ausgeliefert. Es begann ja 1939 der unsägliche Krieg und dann wurde die ganze Produktion auf Militärgüter umgestellt.
Mhm. Und dann ruhte die deutsche Fahrzeugindustrie ungefähr bis 1945, 46, glaube ich, oder? Wie war dann die...
Man kann das ja nicht nur auf Kraftfahrzeuge einschränken. Ja. Die ganze Wirtschaft ist ausgerichtet auf Kriegsgüter gewesen und viele Männer, die ja auch als Arbeiter waren in den Fabriken, wurde denn der Krieg einberufen und das war natürlich schon eine sehr schwierige Zeit und es wurde alles niedergebombt durch die alliierten Luftstreitkräfte und so wurde die ganze Infrastruktur zerstört und das Ende, das kennt jeder. Das war einfach am 1. Mai 1945 oder am 8. Mai 1945, wo das denn dann hat alles sein Ende gefunden.
Wie ging es dann nach dem Krieg weiter? Also der Herr Porsche hat dann über die Zeit, Kriegszeit, was anderes gearbeitet oder was war dann Übergangszeit? Oder?
Ja, Ferdinand Porsche hat gerade auch für die Reichswehr Panzerfahrzeuge entwickelt. Ja, man erinnert sich ja nur an den übergroßen Panzer, der nie konnte gebaut werden. Es war halt dieser Größenwahn dieser Zeit, diese technische Uneingeschränktheit. Aber nicht alles funktioniert. Es war auch oftmals getrieben. Eine technische Entwicklung von einem politischen Willen und er war ja auch, ein Reichsführer für Wehrbeschaffung am Ende. Also er war schon auch in dieser Zeit sehr eng verbunden.
Und ab wann und wie kam es dann dazu, dass er dann seiner Beschäftigung oder auch seine Firma, die dann in Zuffenhausen Bestand hatte, seine Ingenieursfirma eben, wenn man so will, dass das dann wieder zu einer Aktivität gekommen ist, dass man dann wieder Autos entwickelt hat? Wie ging das dann oder wie kam das wieder in die Gänge dann nach dem Krieg?
Ja, gut, man muss dann nochmal vor den Krieg gucken. Okay. Der hatte ja einen Sohn, der hieß Ferry Porsche. Mhm. Und der Ferry Porsche war schon in den 1930er Jahren mit in die Aktivitäten seines Vaters mit eingebunden. Wenn man es ja ganz genau nimmt, hat ja der Ferry Porsche den Käfer fahrfähig gemacht. Mit Testfahrten gerade hier in Süddeutschland von Stuttgart dann über den Schwarzwald, dann nach Baden-Baden, dann wieder hoch Karlsruhe, wieder zurück über den Schwarzwald, über steilste Fahrstrecken, über solche Dinge. Das sind auch Dinge, die wir in unserem Verein befahren, einfach auch den Gedanken, wie haben denn die damals Fahrzeuge entwickelt, auch dann wieder zu beleben und in Erinnerung zu rufen. Und da war Ferry Porsche schon wesentlich damit daran beteiligt und dann kam der Krieg, dann war das alles nicht mehr so wichtig und nach dem Krieg haben halt eben die Siegermächte verschiedene Fabrikationen übernommen und in Wolfsburg war das eben die britische Regierung, die das Volkswagen-Werk hat dann übernommen.
Ja. Und dann in Zuffenhausen, wie kam es dann da wieder zum Laufen, sage ich mal? Wie
ist dann das? Ja gut, das geht jetzt fast ein bisschen zu schnell, es wurde ja zuerst der CCG-Käfer. Also das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, so hieß der, aber das war einfach eine Bezeichnung des Volkswagens in der Zeit der britischen Besetzung. Und die haben das ja nur ausschließlich an diese Besatzungsmächte ausgeliefert und an die Deutsche Post. Das waren die ersten Fahrzeuge, die in etwa bis 1948 ausschließlich für Infrastrukturmaßnahmen zum Wiederaufbau wurden verwendet oder zum Transport von Besatzungsmächten. Kräfte, keine Ahnung. Was.
Und das, Sie sagten CCG-Käfer? Oder?
CCG-Käfer, ja.
Oh ja, das heißt, es waren Käfer und das CCG?
Das war der Käfer, das war der KDF-Wager, hieß dann nach dem Krieg CCG.
Ah, ja.
Und erst so ab 1949 kam ja der Volkswagen, nachdem die Briten haben gesagt, wir haben kein Interesse an diesem Produkt und an diesem Werk. Das war für die einfach zu altmodisch.
Okay. Mhm. Und ja, dann, weil Sie sagten, es ging dann zu schnell. Also die ersten Ingenieurstätigkeiten zu von Hausen im Hinblick dann auf die sportliche Variante, sage ich mal, die Weiterentwicklung dieses Käfers hin zu einem 356er Sportwagen. Wie kam es dann dazu?
Ja, es war einfach so, dass Ferdinand Porsche durch seine Tätigkeit in dieser Regierung des Dritten Reiches ist ja nun auch unter Beobachtung gekommen und kam ja in französische Kriegsgefangenschaft. Die Familie musste auf irgendeine Weise, wollte sie den Vater freikaufen. Für die Franzosen war er als Fahrzeugkonstrukteur wohl auch nicht so interessant. Aber letzten Endes haben die einen italienischen wohlhabenden Mann einen Formelrennwagen entwickelt. Das war Ferry Porsche und das ist der Cisitalia gewesen, war das erste Auto. Und da hat man im Wesentlichen auf VW-Teile zurückgegriffen.
Das heißt, das ist die Entwicklung in Richtung Sportwagenaktivität?
Das war dann schon die erste, ein Rennwagen.
Ja.
Ferdinand Porsche hat ja auch den NS die Silberpfeile entwickelt, also insbesondere von Audi Union und solche Fahrzeuge. Mhm. Ja, die 16-Zylinder-Motoren und also wesentlich auch damals den Formelsport, der ja damals ein nationales Ereignis war, auch Größe, Ruhm, Stärke, Wirtschaftskraft, von Deutschland sollte dokumentieren in der Welt.
Mhm. Ja, das heißt, da waren die Wurzeln dann schon auf jeden Fall für die sportlichen, sagen wir mal,
genau,
Ausprägung dann geprägt.
Ja.
Aha. Und das ging dann also mit diesen Erfahrungen und diesem Konzept irgendwann mal weiter, dass man sich entschlossen hat, wir bauen ein Auto, das dann unter dem Begriff 356 dann auf den Markt kam und so eigentlich als Urahn aus dem Werk Zuffenhausen dann irgendwo heute ja für alle die Sportwagen, die später gekommen sind, irgendwo gilt. Also der Wagen ist dann entstanden in den 50er Jahren? Oder wie?
Nein, schon Ende der 1940er Jahre. Die Firma Porsche, das Stuttgarter Porsche-Werk, also auch die frühere Reuter-Karosseriewerke, die waren ja zerstört durch Kriegsschäden. Und die sind damals in die Steiermark gegangen, nach Gmünd in Kärnten. Oder in der Steiermark, jetzt weiß ich gar nicht, in der Steiermark. Mhm. Und da haben die damals im Holzberg die ersten Fahrzeuge, die ersten Alus-Coupés gebaut. Mhm. Und der älteste oder erste Fahrzeug, das den Namen Porsche trug, das war schon ein 356er, ein Roadster, das aber nur in einer einzigen Fertigung wurde gemacht. Und danach kamen die Coupés und die wesentlichen Teile darin, ob das Fahrwerk, ob die Bodengrube oder die Motoren, das waren alles Volkswagen-Teile. Mhm. Die hat man damals aus alten Kübelwagen und so ausgebaut, die aus dem Krieg wurde zurückgenommen und dann haben die Porsche draus gebaut.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Ur-Ur-Porsche dann gar nicht in Stuttgart oder in Zuffenhausen entstanden, sondern in
Gmünd gebaut worden.
Aha, ja. Wie kam es denn dazu, dass er dann mehr oder weniger in einer kleinen Serie oder überhaupt ist dann die Marke mit dann auch später mit anderen Modellen dann etabliert wurde? Das ist also nicht nur, Sie sagten gerade, es wäre ein Single, also ein einzelnes Stück dann gewesen. Wie und wann kam es dann in die Gänge, dass man gesagt hat, unter diesem Label, unter dieser Marke bauen wir jetzt kleine Sportwagen, die dann eben auch unter dem Markennamen vertrieben werden. Wie kam dann das so ins Rollen? Ich meine, der 356er ist ja dann nachher in doch einer gewissen Stückzahl gefertigt worden. Also wie und wann kam das dann?
Ja gut, es kam alles so Ende der 1949er Jahre, kam das ins Laufen, wo die ersten Alu-Coupés und auch Cabriolets wurden gebaut. Die Autos wurden ja nicht von Deutschen gekauft, die hatten ja in der Zeit eher kein Geld. Aber Schweden war ein großer Abnehmer oder auch die Schweiz. Aha. Und da gingen auch die ersten Autos hin und da hat man schon gemerkt, das ist ein Auto, das hat Emotionen, das hat einen Markt. Ja. Und so hat es dann mit den ersten Fahrzeugen begonnen und hat dann in Stuttgart auch nach dem Krieg, also so in etwa 1949/50, das Werk wieder aufgebaut und dann in diesem Werk mit dem Karosseriewerk Reuter und mit dem Motorenbau und Fahrzeugbau Porsche, die haben dann die Fahrzeuge in Stuttgart zusammengebaut.
Also ungefähr Anfang der 1950er Jahre so beginnt etwa, somit eigentlich dann die Zeit dieser Uhr. Ja, diese Uhr
356.
Ja, wie oft ist dieses Auto dann, also zunächst dann gebaut worden? Ich meine, reden wir da schon von Millionen? Nee, sicherlich nicht. Also nur mal ungefähr, wie viel ist jetzt der Urahn, sagen wir mal, dann auf den Markt?
Also von 1948 bis 1965 wurde der 356er gebaut. Da sind ja nur 73.000 Fahrzeuge gebaut worden.
73.000.
Ja. Das sind ja nicht viele. Und am Anfang war das vielleicht, wenn es einmal dann 100 im Monat war, war es in 1952, 53, 54 schon sehr viele Fahrzeuge.
Ja, ja, man muss natürlich sehen, damals waren insgesamt auch viel, viel weniger Fahrzeuge auf den Straßen. Ja. Das heißt, dieses Auto war dann auf jeden Fall schon eine Rarität. Das heißt, das konnten Sie, wenn ich es richtig verstehe, dann nur wenige Leute leisten, weil es damals schon ein exklusives Fahrzeug war. Aber es war auf jeden Fall 73.000 Mal wurde es gebaut. Und ich denke, ich guck mal gerade, wir spielen mal gerade Musik, wie viele Fahrzeuge natürlich noch davon übrig sind, wie viele vielleicht noch fahren. Vielleicht auch ein bisschen überhaupt zur technischen Basis und natürlich auch zum Verein. Würde ich sagen, machen wir nach der nächsten ersten Musik. Ich habe ein bisschen was mit Autos rausgesucht. John Fox, No One Driving heißt unser erster Titel. Der läuft 3 Minuten und 50 und somit sind wir in 3 Minuten und 50 wieder zurück hier bei der Plattform. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um den 356er Club Stammtisch Baden-Württemberg. Wir reden also über die Sportautos aus Zuffenhausen, über die Historie. Mein Studiogast ist der Herr Klaus Schmid. Das ist der Vereins- oder Stammtischchef oder Vorsitzender, Vereinschef, kann man so sagen, von der Gruppe, über die wir dann heute auch noch sprechen. Wir waren gerade dabei über die Begeisterung für dieses alte Fahrzeug oder den ersten Zuffenhausener Sportwagen, Marke, also haben wir schon mal gesagt, über den 356 zu sprechen. Und ich habe gelernt, 73.000 Mal wurde dieses Auto eben dann doch schon gebaut. In der Pause, Herr Schmid, haben Sie mir gesagt, dieses Auto wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch, ich glaube, wir haben dafür Schweiz genannt, Österreich, aber auch in die USA dann tatsächlich schon geliefert. Das heißt, da wurde dann auch schon ein deutscher Exportschlager sozusagen dann irgendwo oder zumindest Exporterfolg erzielt. Und das Auto ging also öfter nach USA.
Ja, das ist ganz richtig. Der Käfer ging ja auch in die USA. Hm? Und mit dem Käfer kam der Porsche dann hinterher. Und der Porsche war natürlich insbesondere in den warmen Regionen, also zuerst an der Ostküste, aber später an der Westküste, natürlich ein Statussymbol. Es war ein leichter, ein einfacher, ein schneller Sportwagen für seine Zeit. Und er war einfach fahrdynamisch. Also viele Autos fahren geradeaus sehr schnell, aber ein 356er ist kurvendynamisch und das gefällt halt auch viel und ist dann auch viel auf der Rennstrecke eingesetzt worden. Auch der Rennsport war immer eine Marketingmaßnahme davor.
Ja, das ist ja sogar auch heute noch so. Ja. Weil Sie das gerade sagen, dass er fahrdynamisch auch exzellent war, vielleicht versuchen wir einfach mal den Hörern auch ein bisschen einen Eindruck zu geben, was der also in Bezug auf Motorisierung, an Leistung oder wie der generell, also was der unter Blech quasi hatte. Das heißt, 4-Zylinder, 6-Zylinder, 8-Zylinder, 100 PS, 20 oder 120 oder ich glaube, es war nicht ganz so viel wie die Nachfolgegeneration haben. Vielleicht geht man da mal in die Größenordnung, was der an Leistung oder auch an Motor irgendwie zu bieten hatte, was da drin steckte.
Ja, also der erste Porsche 1948 hatte 40 PS. Da muss man vergleichen, kam aus dem Käfer raus. Der Käfer selber hatte 23,5 PS. Mhm. Also die haben da schon Leistung hineingebracht. Dann war der Motor immer hinter und das Motorenkonzept war immer ein Boxermotor, kein V-Motor. Es war immer ein Benziner, also ein Verbrenner mit Vergaser und später Einspritzung. Das ist ein durchgängiges Konzept, das es bis heute gibt. Außer, dass wir heute wassergekühlte Fahrzeuge haben. Ja. Luftgekühlte gab es nur bis 1997.
Ja. Mhm. Und Ansonsten vom Material, war das alles noch Blech oder war auch irgendwie anders? Ich meine, das war ein relativ leichtes Auto, oder zumindest relativ...
Ja, die ersten Jahre waren Aluminiumkarosserie, weil aus den Kriegsgeräten, Flugzeugen und so, haben die mehr Aluminium gehabt wie Stahl.
Oh ja. Mhm.
Ja, und da haben die ersten Fahrzeuge aus Aluminium gebaut, nachher war es Stahl.
Ah ja, das heißt, diese Fahrzeuge waren auf jeden Fall relativ leicht und doch aber... gut motorisiert und weil Sie sagten, dass in Bezug auf Kurven und auf Fahrdynamik das Auto exzellente Eigenschaften hat, irgendwo, wo liegt da das Geheimnis der Konstruktion? Ist es die Aufhängung? Ist es die Gewichtsverteilung? Ist es Schwergewicht? Ist es Gesamtpaket oder was ist da das Geheimnis?
Weiß die Dynamik der Fahrzeuge liegt einfach darin, dass sie sehr ausgewogen sind vom Gewichtsausgleich. Man sagt ja auch immer, so ein Porsche ist ein Heckschleuder. Mhm. Ja, das kommt aber mehr im Wesentlichen davon, dass manche die Auto überfahren. Im Prinzip sind sie gutmütig, man muss sie beherrschen, man muss sie kennen. Das ist was anderes wie die modernen Autos. Aber im Großen und Ganzen, ja, die gehen richtig gut. Weil wenn so ein Auto mal bei 680 Kilogramm wiegt und ein Motor hat 70 PS, haben sie ein Leistungsgewicht. Da träumt heute manche modernes Auto davon, das 2 Tonnen wiegt. Das muss ja dann schon 200 PS haben. Ja.
In Bezug natürlich auch auf Sicherheit, ich glaube damals keine Kopfstütze, noch keine Gurte, waren die natürlich noch ein bisschen, sagen wir mal, rückständig. Ne? Also verglichen mit den heutigen, was das angeht, natürlich noch nicht so stabil.
Ja, das Sicherheitskonzept war damals ganz schlecht. Also bedauerlicherweise an unserem Club sind Menschen durch Unfälle auch durchs Leben gekommen. Ja. Das ist einfach so. Aber man kann es nicht ändern. Die Zeit, die entwickelt sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter. Letzten Endes macht es aber auch vielleicht gerade ein Stück weit den Mythos aus, vernünftig mit diesem Fahrzeug und ihrer Leistung umzugehen.
Mhm. Ja. So, wie Sie sagten, 73.000 wurden gebaut. Wie viel, haben Sie da eine ungefähre Ahnung, sind von diesen Fahrzeugen denn heute noch existent und wie viel sind vielleicht auch noch fahrfähig? Ich meine, bei der Zahl und ich glaube, bei der Marke gilt allgemein, dass die eine relativ gute Haltbarkeit haben, dass die auch relativ beständig sind. Wissen Sie, wie viele da noch irgendwo in verstaubten Kellern oder auf Straßen unterwegs sind, wie viele da noch heute existent sind? Gibt es da eine ungefähre Zahl?
Ja, man muss jetzt auch gucken, wo sind die Fahrzeuge hingekommen. Ja. Also in den Anfangsjahren sind fast 80% der produzierten Fahrzeuge in Export gegangen. So in zweiter Hälfte der 50er immer noch 60-70%. Ja. Die Auto konnte man sich in Deutschland einfach nicht leisten. Ja. Wir wissen aber aus Amerika, dass da sehr viel auch gut erhalten wurde, aber viele wurden auch kaputt gemacht. Ja. So, wenn man die Aussage der Firma Porsche aus dem Archiv darf glauben, schätzen die zwischen 70-80% aller hergestellten Fahrzeuge wurde zumindest nie abgemeldet oder als zerstört. Ich selber in Baden-Württemberg betreue in unserem Club rund 350 Porsche 356.
Oh ja.
Und es ist dann schon eine große Menge. Ja.
Das finde ich auch, hört sich immer doch schon nach einer staatlichen Zahl an.
Ja.
Bevor wir auch zum Auto weiterkommen und auch zu den Aktivitäten, ich denke, wir müssen einfach auch Ihren Verein jetzt einfach mal im zweiten Block ein bisschen vorstellen. Ich hatte vorher schon eingangs gesagt, also der Stammtisch, Baden-Württemberg ist es und der 356er Club. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen zu Ihrer Struktur und wo Sie wie quasi organisiert sind und auch einfach zum Verein ein bisschen was sagen, wie viele Leute machen das, wer ist da dabei und einfach auch zu den Vereinszielen. Versuchen wir einfach ein bisschen über Ihren Verein da in Erfahrung zu bringen.
Also der Verein wurde gegründet so in etwa in den 1970er Jahren. Der Porsche 356 war ja das letzte Produktionsjahr 1965 und danach haben einfach Leute gemerkt, Mensch, das Auto, das ist so emotional, das wollen wir erhalten. Nun war es aber schon immer bei den Herstellern so, dass es sich an die Historie eher ist vorbei, das lohnt sich nicht mehr und es gab trotzdem Menschen, die das Auto erhalten wollten und der ursprüngliche Gedanke des Vereins war es, sich auszutauschen, sich zu treffen, Teile auszutauschen, einfach, dass die Autos fahrbereit waren.
Also Erfahrungsaustausch im Sinne von Erhalt und einfach die Freude dann auch, die man gemeinsam an den historischen Fahrzeugen hat, einfach zu teilen. Und dann wahrscheinlich auch ein bisschen gemeinsame Unternehmung, also im Sinne gemeinsamer Ausfahrten.
Ja. Und ganz klar, der Club wurde ja gegründet in Odelshausen, das ist bei Augsburg, Autobahnraststätte, die gibt es heute so in der Form nicht mehr. Mhm. da haben sich Interessierte aus Schweiz, Österreich und Deutschland getroffen. Mhm. Und die haben dann sich beschlossen, wir gründen den 356er-Euro-Club. Mhm. Und so ist es dann alles entstanden, dass man sich halt als Interessensgemeinschaft um den Erhalt der Fahrzeuge getroffen. Und zum Erhalt gehört es ja auch, dass man sie bewegt.
Ja.
Ja, dass sie werden gefahren. Und ich meine, ich habe da immer so einen netten Spruch drauf. So ein Porsche geht ja beim Stehen kaputt. Mhm. Nicht beim Fahren. Da gibt es andere Marken aus Italien, die gehen eher beim Fahren kaputt wie beim Stehen.
Aha. Ja, also der Verein wurde dann gegründet und der Stammtisch Baden-Württemberg ist dann eine Untergruppierung auf Landesebene sozusagen, oder? Kann man das so sagen?
Der erste war ja eine Gesamtbetrachtung, ja. Euroclub hieß ja der. Ja. Da konnte genauso Britta dabei sein, wer halt auch wollte. Da hat dann aber irgendwann die Porsche als Marke hat entdeckt, ja nun gut, das war ja ganz toll, Historie bewahren hat ja auch eine Geschichte, man baut ja nicht umsonst ein Museum. Und ja, die haben sich dann auch als Dachverband, als Dachorganisation dann darüber gestülpt und so wurde diese dann in verschiedene Staaten aufgeteilt, also wir in Deutschland oder wenn auch internationale Treffen, jetzt dieses Jahr wäre es in Deutschland gewesen, nächstes Jahr ist es in Frankreich oder in England oder in Schweden oder sonst wo. Und so hat jedes Nationalstaat dann seinen eigenen 356er-Marker-Club und was ich betreue, ist eigentlich das Kernland, wo alles herkommt, nämlich Baden-Württemberg.
Mhm. Ja. Wie viele Mitglieder oder wie viele Zugehörige, also wie viele Aktive und wie viele dann auch Porsche-Besitzer sind bei Ihnen dann dabei?
Also insgesamt im Deutschland-Club sind wir, glaube ich, um die 680 Mitglieder.
Oh ja.
In Baden-Württemberg sind wir so in etwa 192.
Oh. Ja, das ist ja schon ein ganz stattlicher irgendwo doch Kreis. Auch Leute aus Ulm wahrscheinlich dann schon auch, oder?
Ja, Ulm ist sogar eine der Keimzellen gewesen. Nun ist es aber auch so, die Menschen um das Auto werden mit dem Auto auch älter.
Mhm.
Also wir haben schon ein bisschen Nachwuchsprobleme und deswegen auch vorher der Gedankensprung, Käfer mit einzubeziehen. Mhm. Ich meine, guckt euch an, wenn ihr so Autos seht, wenn ihr ein bisschen eine Freude habt an so einem alten Fahrzeug, dann guckt sich so ein Käfer eigentlich immer sympathisch an. So geht es aber eben auch mit einem Porsche. Also ein alter Porsche, der hat kaum mehr Neider. Und so versuche ich einfach über diese Einbindung von Käferfreunden, diese denn dann auch mitzunehmen, dass die auch mal hinter einem 356er herfahren und irgendwann wollen die auch das Auto haben und es gibt gerade schon Auto, die man auch bezahlen kann. Also Gott sei Dank ist die Hochpreisphase vorbei.
Mhm. Sind dann das überwiegend jetzt Männer, die dann in den Verein mit den Autos tätig sind? Da gibt es auch Frauen.
Wir haben auch Frauen.
So, na,
ja, also wir sind ja da, ja nun, wir sind schon ein bisschen männerlastig, ich gebe ja das zu, aber die Frauen sind sehr gern gesehen, nicht nur als weibliches Wesen, sondern auch als Fahrerinnen und da gibt es auch wirklich ganz hervorragende Fahrerinnen und es macht einfach Spaß, sich da auszutauschen, auch aus einer anderen Sichtweise. Für Männer sind mehr Techniker, Frauen, die gucken dann mehr auf das Interieur. Also es gibt da schon so Dinge, die sind schon ganz interessant.
Und von der Altersgruppe natürlich immer so ein wertvolles Fahrzeug können sich jetzt junge Leute eher wahrscheinlich nicht so leisten. Also sind es jetzt eher dann Leute so, sagen wir mal, über 50 oder sind da auch schon ganz junge bei Ihnen dabei? Sprich, wenn jetzt jemand kommt und der hat, was weiß ich, aus Opas Garage jetzt ein 356er geerbt, 20-Jähriger, wird vielleicht nicht so oft sein, der durfte und würde sich im Verein dann auch wohlfühlen oder wäre er da unter, sagen wir, eher unter vielen Älteren, wo er dann sich altersmäßig zumindest dann ein bisschen einsam fühlen täte? Oder wie ist das von Altersstruktur?
Wir sind gerade schon in der Phase, wo die Altmitglieder die Fahrzeuge an ihre Kinder weitergeben. Aber nicht alle Kinder von Vätern, die so ein Auto haben, wollen so ein Auto haben. Das Auto ist einfach, passt nicht mehr in den jungen, modernen Zeitgeist, muss man ganz klar sagen. Aber ich würde mich sehr freuen, sind Sie 35 und älter und haben ein bisschen Geld, kommen Sie mit Ihrem Käfer zu uns und fahren Sie mit uns mit. Weil mit der Zukunft lebt auch der Verein und das Fahrzeug über seine Zeit hinweg.
Vielleicht sagen ja auch mal, es gibt bestimmt eine Website, wo man auch irgendwo ein bisschen sich bei Ihnen informieren kann.
Ja.
Sagen wir doch einfach mal die Webadresse, wo man sie findet und wo man auch gegebenenfalls Kontaktinfo und alle weiteren Infos zu Programmen und Veranstaltungen finden kann.
Ja, wir haben eine sehr aktive Website, die lautet www.356-stammtisch-baden-württemberg.de.
Mhm. Ja, also überwiegend die Leute ja schon ein bisschen älter, aber was mir dabei einfällt ist, wir haben uns ja auch auf einer Automesse getroffen, Retro-Classics, da hatten wir auch hier im Programm berichtet, war das. Und ich habe ja so das Gefühl, dass an sich die älteren Fahrzeuge doch insofern ganz gut gefragt sind, weil viele das auch als eine gewisse Wertanlage heute sehen. Ist das auch eine Erfahrung des, bei Ihnen, was ich so mitkriege, dass dann Leute, die sag mal, sagen, auf der Bank kriege ich keine Zinsen, was mache ich mit meinem Geld, da liegt es rum und vielleicht haben wir sogar noch irgendwann noch einen Börsencrash oder irgendwie geht's Geld verloren und man investiert in entweder in Häuser oder, was ich schon von anderen gehört habe, in Autos, in alte. Ist das, was Sie auch beobachten oder ist das...
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, der Euro ist eigentlich nichts mehr wert. Der Geldwertverfall, das merken wir ja im Alltag, alles wird teurer. Und der Euro ist heute fast auf einem Niveau wie damals die D-Mark, wenn man es genau rechnet. Also es ist nicht mehr das wert. Und viele flüchten das und betrachten so ein Fahrzeug so als Garagengold.
Ja.
Aber das mit dem Garagengold, das ist nicht so einfach wie mit dem Gold in der Goldkiste, weil das braucht keine Pflege. Aber ein Fahrzeug geht halt beim Stehen dann kaputt. Mhm. Und das ist ein bisschen eine Fehlentwicklung und hat auch die Preise, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, also in fast absurde Höhe getrieben. Ja. Mhm. Da kostet dann nicht einmal ein gutes Coupé schon über 100.000 Euro.
Oh.
Und da hört halt einfach irgendwo der Spaß auf. Jetzt kommen viele Autos wieder auf den Markt, viele trennen sich wieder, weil sie sagen, naja, das habe ich mir anders vorgestellt, weil es ist ja wie mit allem, es ist wie mit ihrem Garten zu Hause. Wenn sie nicht pflegen, da immer macht der Landschaftsgärtner schön, und wenn sie nicht pflegen, verwildert er. Und so geht es halt mit dem Auto auch. Man muss es pflegen, man muss es erhalten, man muss es fahren und bewahren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm.
Und das kostet Mühe, und wer faul ist, der ist vielleicht auch nicht ganz genau der Richtige für dieses Geschäft.
Also so ein alter 356 kostet dann 100.000 und mehr heute. Das heißt, wenn ein Sammler losgeht und sagt, ich will jetzt so mein Geld in so einen Audi investieren, dann muss er zum einen Garage haben, dann muss er das Auto kaufen und dann muss er natürlich gegebenenfalls auch den Unterhalt, das wird ja auch einiges kosten, bezahlen, im Sinne von, den muss er anmelden, dann muss er wahrscheinlich an Ersatzteile auch denken, die wahrscheinlich auch rar sind, wenn mal irgendwas ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man bloß so ein Auto kauft und, wie Sie es gesagt haben, in Gold in der Garage legt als, oder stellt, wie so eine Wertanlage. Nein, das Ding, es ist nicht in einem Stand, sondern es ist auch gefährdet, seinen Wert zu verlieren, weil es dann irgendwann rosten könnte oder weil irgendwo defekt gehen könnte. Also da kommen auch noch erhebliche Unterhalts- und Fixkosten mit oben drauf, wenn man so einen sich
also schafft. Der Unterhalt vom Fahrzeug ist vergleichsweise günstig, insbesondere wenn man den Fahrzeuge so kauft ab 1960, 59, 60, da gab es größere Stückzahlen, da ist die Ersatzteillage auch relativ gut, wo es ein bisschen problematisch ist bei den ganz frühen, bei den Vor-A-Modellen. Die sind natürlich schon selten, da muss man schon teilweise suchen, überhaupt die richtigen Teile zu finden. Aber deswegen haben wir ja unsere Interessensgemeinschaft. Da weiß jeder irgendetwas, wo man vielleicht fragen kann, wo kriege ich denn jetzt diese Zylinderkopfdichtung her?
Mhm. Das heißt, man kann sich mit Rat und Tat auch austauschen.
Ja.
Und wenn jetzt jemand so ein Fahrzeug hat und wissen möchte, wie er seine Lampe oder seine Birne austauscht oder sonst irgendein Thema, der kann sich dann an Sie oder an den Verein wenden und findet dort auf jeden Fall einen Ansprechpartner, der dann mit Rat und Tat einfach auch Auskunft geben kann.
Ja, sogar wir als Verein bieten in Garagen oder in Werkstätten regelrechte Workshops an, wo wir ein Fahrzeug auf die Biene nehmen, wo auch ein Mitglied sein Auto mitkriegt, und dann zeigt man denen, wie wechselt man die Birne aus, wie ist der richtige Reifendruck, wie stelle ich zum Beispiel das Lenkrad ein oder lauter solche Dinge. Das sind also Alltagstätigkeiten, die vielleicht nicht jeder kann, aber in so einem Club kann jeder irgendetwas und dann findet man sich da schon zurecht. Übrigens, die Versorgung an Werkstätten ist mittlerweile auch viel, viel besser geworden. Der Oldtimer wurde in den letzten 20 Jahren zu einem regelrechten Geschäft.
Mhm. Das heißt, da kann man auf jeden Fall hoffen, dass man so ein Audi hat, dass man noch Ersatzteile bekommt und dass man auch auf jeden Fall Kompetenz findet, um da gegebenenfalls einfach das Know-how zu erfahren. Also ist doch insgesamt die Nachfrage nach Oldies, wenn ich das auch so richtig Sie verstehe, wie ich es auch angenommen habe, gestiegen. Und das ist schon irgendwo auch ein gewisser Markt, aber natürlich ein Markt für Reiche. Aber es ist ein Markt mit gestiegener Nachfrage.
Also in den letzten 20 Jahren schon enorm gestiegen. Ja. Ich denke, jetzt müssen wir mal aufpassen, wie entwickelt sich die Zeit in dieser Pandemie, die wir gerade haben. Lässt doch manchen darüber nachdenken, ob er so ein Fahrzeug will sich erwerben. Ja. Ich denke, verkaufen wird einer nur in höchster Not, weil da steckt ja auch viel Leidenschaft darin. Mhm. Also, naja, da muss man mal abwarten, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber dass das Auto immer Emotionen wird besitzen, das ist für mich unstreitig.
Mhm. Schön, wir haben tatsächlich schon 16:42 Uhr, wir spielen nochmal Musik, Herr Schmid. Ich habe es rausgesucht, den Titel kennt man, aber ich finde, der muss einfach, wenn wir über Autos reden, her. The Cars aus dem Jahr 1984 und Drive, wie gesagt, den kennt man, aber ich finde, der passt einfach gut zu diesem Thema. Hier sind The Cars.
Ja, Sie hören Radio Free FM hier aus Ulm. Mein Name ist Klaus Schmid und wir machen gerade die Sendung Plattform.
Perfekt, und unser Thema ist...
Das Automobil, der Porsche 356.
Eben, genau. Das haben wir schon jetzt über Verein und über das Auto in den ersten zwei Blöcken gesprochen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen auch, was mich interessiert, die Frage, was unternehmen Sie denn vielleicht? Ich meine, ein Auto, wir haben vorgesagt, muss ja auch ein bisschen bewegt werden, den bekommt das Rumstehen nicht so. Das heißt, ich nehme mal an, dass Sie dann bestimmt auch mit den Autos vielleicht gemeinsame Ausfahrten, Ausflüge machen oder auch, ich glaube, Sie haben es vorhin angedeutet, historische Strecken in irgendeiner Weise dann besuchen. Erzählen wir doch uns einfach mal nur den Hörern, was da eben so alles geplant ist und vielleicht geplant wäre, jetzt wenn Sie nicht Corona vielleicht auch ein bisschen da und Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht, aber einfach was so üblicherweise der Verein eigentlich dann macht.
Ja, durch Corona sind natürlich alle Aktivitäten bis zum 30.08. eingestellt. Also das Letzte, was wir gemacht haben, war der Messestammtisch zur Retro-Klassik im März in diesem Jahr. Nun, wenn man den Jahreszyklus angeht, sind wir wie jeder Verein mal der Jahresbeginn und eine Weihnachtsfeier zum Abschluss. Aber dazwischen drinnen natürlich vor allen Dingen in den Wintermonaten. Wir machen unsere Technik-Workshops. Und wenn die Sonne hochkommt und der Salz ist weg von der Straße, fahren wir sehr viel. Also wir sind fast alle 6 Wochen mindestens einmal in der Region unterwegs, verlassen eher selten unser Baden-Württemberg und dann gucken wir uns schöne Landstriche an. Wir versuchen immer sehr kurvenreiche Straßen zu finden und landschaftlich etwas Interessantes, was auch nicht jeder kennt, aber insbesondere abseits der Autobahn.
Oh ja. Sind es denn ein oder zwei Tage, sprich Wochenende oder länger hinaus Unternehmung oder nur stundenweise Ausfahrten oder unterschiedlich?
Ja, meistens sind es Eintagesausfahrten, es sind entweder samstags oder sonntags, aber wir machen da Mehrtagesausfahrten, wir waren schon in Italien oder in Frankreich oder wenn wir dann einmal eine Woche unterwegs sein wollen, dann sind wir vielleicht 10, 12 Autos, sonst wird es zu groß und bei üblicher Abfahrt sind bis zu 40, 45 Fahrzeuge am Start. Gucken Sie einfach mal auf unsere Internetseite.
Ja, kommen Sie auch in Ulm vorbei? Ja klar, kommen Sie auch durch Ulm? Kann man auch den ganzen Konvoi irgendwo dann in Ulm staunen? Oder ist,
wo ich ganz zu Beginn dabei war, war in Ulm ja das Deutschlandtreffen. Und dann waren fast 200 Autos auf dem Münsterplatz hier in Ulm.
Ich erinnere mich, im letzten Juni war auch mal, ich weiß nicht, was es denn veranstaltet war, so eine Rallye oder so eine Tour, die auf dem Münsterplatz Stopp gemacht haben. Ja. Da waren laut, es waren jetzt nicht nur Zuffenhausener Fahrzeuge, sondern auch alle möglichen aus anderen deutschen und ausländischen Herstellern vertreten. Das war dann sicherlich irgendwas anderes.
Das war meistens die Donau-Klassik.
Das könnte sein, ja.
Die machen immer ihren Start hier am Münsterplatz.
Ah ja, und sowas, also so eine Rundfahrt hat jetzt aber nichts mit Oldtimer-Rally zu tun, was es ja, glaube ich, auch gibt. Das machen Sie dann nicht,
oder? Nein, wir machen keine Wettbewerbsfahrten. Ja. Also das sind reine touristische Ausfahrten, am liebsten mit der Frau auf dem Beifahrersitz. Und dass man sich dann halt wohin fährt, dass man sich was anguckt, dass man gut was essen geht und dann abends wieder gesund nach Hause kommt.
Muss man dann auch ein Ersatzfahrzeug oder so ein Fahrzeug mitnehmen, das Ersatzteile dabei hat? Ich meine, wenn 45 Oldies auf die Reise gehen, ist ja doch vielleicht die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit gegeben, dass einer mal irgendwo eine Panne hat. Also ist das so ein Ersatzfahrzeug hinterher noch rollt oder ist das nicht?
Naja, der 356er geht eher nicht kaputt.
Ah, solide Wertarbeiten.
Ja, ja. Sind auch gut erhalten, muss man auch sagen.
Aha. Ja, und also die Fahrzeuge, ich sagte, sie sind gebaut worden bis 1965, denn die 356er.
Sind gebaut worden bis Mai 1965, aha. Ja.
Und ab dann kam der 911er. Das heißt, mit dem Bauende des 356er ist quasi die Modell, der Anschluss sozusagen oder Nachfolger im 911er dann einfach
bekommen. Der 911er wurde auf der IAA schon 1963 als Konzept vorgestellt und wurde am Beginn seiner Zeit noch auf die gleiche Bänder gebaut wie der 356er. Da gibt es historische Bilder, das sind beide Fahrzeugtypen auf dem gleichen Band.
Ja, gibt es jetzt einen wesentlichen Unterschied? Ich meine, das sind beides mit Fahrzeug luftgekühlt, die Form ist ähnlich. Gibt es jetzt einen gravierenden technischen Unterschied zwischen der heute anderen Form und der, sagen wir mal, natürlich geänderten mit Technik, aber trotzdem noch als der 911er existierende Modellreihe? Gibt es jetzt zwischen 356 und 911er, der ersten Generation 911er, große Unterschiede, technische Fortschritte, die jetzt wirklich die Autos gravierend unterscheiden, oder ist das einfach ein bisschen Weiterentwicklung und dann einfach nur ein neuer Markennamen drauf und doch größer Nähe, oder wie ist der Unterschied?
Der 911er ist schon der Fortentwicklung vom 356er. Mhm. Wurde auch den Anforderungen des Marktes gerecht. Die wollten einfach ein leistungsstärkeres Fahrzeug haben. Mhm. Hatten die stärksten 356er 120 PS, hatte das schon der kleinste 911er. Mhm. Ja. Und das war einfach eine Fortentwicklung und naja, das wollte der Markt, das wollte die Kunden einfach haben.
Ja. Ne? Gab es dann den 356er auch, wie heute 911er, in verschiedenen Klassen? Das ist, was weiß ich, den einen wie den anderen, gibt den offenen, den geschlossenen, den mit besonders viel PS, den mit weniger PS, den einen, der noch auf Motorsport-Sektor getrimmt ist, also mit ganz viel Leistung und mit Spoiler vielleicht und mit sonstigen Aero-Kit und die anderen einfach relativ zivil. Also
beim 356er gab es keine Flügel.
Das noch nicht.
Da war auch die Leistung einfach nicht so gegeben. Aber beim 11er hat sich das dann immer mehr fortentwickelt, auch durch die Luftströmungen, Luftkanalmessungen, was hat das beste Abtriebsmoment. Weil eigentlich ist für die leistungsstarke Motoren, wie wir heute sind, die letzten Baureihen eigentlich haben die Fahrzeugkonstruktion mit ihrer Leistung schon überfordert. Da musste man schon Hilfsmittel haben, ja.
Die heutige Generation 911 ist dann technisch aber nochmal welten, glaube ich, zwischen Innenmaterial, Innenmotor und allem eigentlich weg, sodass man eigentlich sagen müsste, vielleicht Fragezeichen, das hat mit 911 auch nochmal viel zu tun. Das ist einfach eine ganz andere Generation von Technik und Fahrzeug, oder?
Doch, ob die dann jetzt der 996, 997, 991, 992 heißen, sie sind alle noch Porsche und haben immer noch die Ursprungsform beinhaltet. Mhm. Technisch sind das ganz andere Fahrzeuge. Mhm. Also die sind erstens einmal wassergekühlt, weg von der luftgekühlten Konstruktion, die Umweltauflagen, insbesondere in die USA, haben die Firma Porsche dazu getrieben, dieses Konzept zu verändern. Mhm. Und ansonsten, das ist ein neuer Porsche, muss man nicht unbedingt mehr so gut fahren können, weil er einfach über Hilfsmittel, also das Durchdreher und solche Dinge einfach verhindern. Mhm. Aber wir reden heute halt auch mit Fahrzeugen bis 530, 580 Pferdestärken. Das sind natürlich auch ganz andere Ausnahmen.
Mhm. Ich meine, die rassigste Version dieses Fahrzeugs ist der GT3. Der auf den Rennstrecken, also wenn man heute in die Langstreckenrennen guckt, GT3, Black Paint oder VLN, dann ist diese Marke und dieses Auto ja noch sehr, sehr vorne dran und siegfähig und das natürlich bis 600 PS, also und mega
stark. Mein großes Zugpferd ist natürlich der schon von Porsche betriebene Markenpokal, also Carrera Cup.
Solche Dinge.
Und daraus kommen dann auch wieder die Ableger wie ein GT2, GT3 und solche Fahrzeuge werden eigentlich aus dem Rennsport heraus entwickelt für den Kunden, der einfach das Bedürfnis hatte, das auch besitzen zu wollen im Alltagsverkehr.
Sie haben vorher gesagt, dass Sie dann aus Schondorf, was glaube ich auch bedeutende Motorsportler dann irgendwo mit an Bord hatten. Ich habe den Namen jetzt vergessen, von den Motorsportler aus.
Ja, also Karl-Ernst Strehle war der aus Schondorf, einer der ältesten Volkswagen-Händler, das Volkswagen-Wert hatte. Aber wenn Sie heute Formel 1 angucken, der Bernd Mailänder, der dieses Safety-Car fährt, der ist früher für Strehle Autosport gefahren und ist halt heute der Safety-Car in der Formel 1.
Genau, ich habe ihn zwar nicht persönlich kennengelernt, aber schon gesehen.
Ja.
In Stuttgart schon, also vor mir schon gehabt, genau. Ich glaube sogar Autogramm auch. Das ist interessant, ja. Und ja, wir haben uns ja das muss man vielleicht auch erwähnen, auf der Messe dann getroffen, am 28. Februar war das. Und da haben Sie einen Repräsentanten natürlich für die historischen Porsches dabei gehabt und das war niemand anderer als Walter Röhrl. Wie ist denn der Bezug dann zu Walter Röhrl? Das heißt, er ist auch Repräsentant und auch mit dabei beim Porsche-Stammtisch. Also wer es nicht weiß, Walter Röhrl ist zweimaliger Rallye-Weltmeister. Die Institution oder der, das was Michael Schumacher in der Formel 1 ist, ist im Rallye-Sport Walter Röhrl, ist 72 Jahre inzwischen, aber noch bestens, ja, bei bester Fitness. Ja, wie ist dein Bezug zu Walter Röhrl?
Der Walter Röhrl hat selber einen 356er und sein erster Porsche war ein 356er und daher kommt der Bezug. Also er ist bei uns in viele nationale Veranstaltungen dabei und auch Teilnehmer und da war mir es schon öfters vergönnt, ihn zu interviewen, so wie auch auf der Retro Classic. Wir kommen gut miteinander klar, weil es ist ein ausgesprochener, normaler, sympathischer Mann. Das kann man anders gar nicht sagen. Einer, mit dem kann man einen Kaffee trinken oder ein Bier. Ganz normal, ganz anständig.
Das heißt, er ist dann auch Repräsentant oder auch mit, er ist auch Vereinsmitglied?
Ja, der ist bei der Porsche schon Repräsentant und wird auch von denen dafür bezahlt, dass er sich zeigt.
Aha, ja. Das heißt, das Haus, die Marke ist schon auch noch ein bisschen im Hintergrund mit dabei und hilft dann auch ein bisschen irgendwo mit und unterstützt dann schon auch, dass der Verein und auch letztendlich die Marke dann irgendwo in der Öffentlichkeit präsent ist.
Ja. Das ist richtig.
Aha. Ja, gibt es dann irgendwann in absehbarer Zeit irgendwo jetzt Veranstaltungen oder Themen, wo man sie treffen kann, dass sie auch präsent sind oder wo man darauf hinweisen müssten, dass man sie vielleicht dann ja einfach auf der Straße sieht irgendwie, in nächster Zeit irgendwo ein Highlight oder dann wieder auch auf Messen irgendwie was?
Ja, natürlich sollte sie stattfinden auf der Retro Classic immer als Stand vertreten, da kann man uns auch ansprechen. Das bin ich auch immer durchgängig über die ganze Messezeit dort. Fahren sieht sie uns, wenn alles gut geht, Ende September durchs Nördlinger Ries.
Aha.
Da wollen wir eine Reise machen, aber wie gesagt, man kann das nicht. Man kann es einfach nicht vorhersehen. Momentan ist alles so ungewiss wie noch nie.
Ja, also wenn sich jemand interessiert und jetzt nicht unbedingt vielleicht im Verein Mitglied ist und der möchte jetzt aber auch bei Ihnen mitfahren, der darf sich dann einfach bei Ihnen melden und dann würden Sie ihm auch die notwendigen Anmeldeunterlagen und so dazukommen lassen und dann könnte der auch mit seinem Fahrzeug dann auch mitfahren.
Wenn Sie nur Interesse haben an Informationen, was wir tun, schicken Sie eine E-Mail an die E-Mail-Adresse 356.911@web.de. Also die E-Mail-Adresse passt zum Thema heute.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt gerade bei den Oldies waren, liege ich richtig, dass gerade dann eben die Fahrzeuge aus dem Hause Porsche mit auch zu den gefragtesten gehören. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt so ein paar Autos, die eben genau diese Anziehungskraft oder diese Bedeutung haben. Ich glaube, damit ist eben genau dieses 911er oder 956er ist damit, glaube ich, ganz weit vorne dabei, oder?
Na gut, es gibt viele Menschen, die wollen einfach so ein Auto aus Imagegründen besitzen. Die mag ich jetzt eher weniger. Ich mag die Menschen, die das Auto haben, weil sie es haben wollen, weil es eine Emotion für sie entwickelt und nicht den Menschen aufwertet. Das ist der falsche Gegenstand. Die soll etwas anderes tun.
Mhm. Schön. Sonst noch irgendein Punkt, der Ihnen wichtig wäre? Wir haben noch ungefähr so 50 Sekunden ungefähr.
Ja, ich bedanke mich einfach fürs Kommen und dass ihr mir zugehört habt.
Sehr
und
gerne.
Toast. Recht herzlichen Dank für die Moderation. Es ist einfach ein sympathischer Typ. Wir haben uns heute nicht zum ersten Mal getroffen.
Wir haben uns nicht zum ersten Mal getroffen. Genau, und Vorschlag beim nächsten Mal, wenn Sie wiederkommen, bringen Sie den Walter Röhrl doch einfach mit. Dann machen wir mit ihm auch eine Runde.
Mit Roland Asch würde es
Roland Asch, gerne. Den habe ich auch schon gehabt. Den kenne ich auch persönlich inzwischen. Ja. Bringen Sie den Roland Asch mit, der war auf Retro Classics, ist gebonkt, machen wir gerne einen Termin. Und klar, wie gesagt, ich habe ihn auch schon mehrfach getroffen auf Veranstaltungen. Bringen Sie den Roland Asch mit, dann machen wir was draus.
Und dann reden wir über die Carrera Cup-Zeit.
So machen wir das, genau so machen wir das. Prima, damit sind wir auch mit der Plattform dann für heute durch. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen. Mein Name ist Michael Trost, unser Studiogast. Danke Sie nochmal Ihren Namen. Heute einfach, dass die Hörer nochmal wissen, wer da war.
Klaus Schmid.
Das war's in Plattform für heute. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald. Und morgen gibt's auch wieder Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.